Ja, dann würde ich vorschlagen, wir fangen mit Ihren Fragen an. Vielen Dank.
Erster FC Köln, der Podcast.
Tag und willkommen zurück zur 6. Folge hier beim offiziellen Podcast des ersten FC Köln. Und ich habe schon ein breites Grinsen im Gesicht. Ich freue mich sehr auf den nächsten Gast. Mein Name ist Nicolas Verhoeven und mir gegenüber sitzt jemand, der in Fußball Deutschland schon ein bisschen was gesehen hat, aber kürzlich meinte, dass er beim ersten FC Köln seine sportliche Heimat aktuell gefunden hat. Unsere Nummer 27, Davy Selke. Schön, dass du da bist.
Vielen, vielen Dank. Ich freue mich.
Ich freue mich auch sehr, dass du am Start bist und wir wollen gar nicht groß rumschnacken. Wir starten direkt mit der ersten Rubrik. Mhm. Bist du ready?
Ja.
Die Startelf.
Die Startelf, Davy, sind 11 schnelle Entweder-Oder-Fragen zu Beginn.
Okay.
Und auch da bist du relativ bewandert. Du hast da schon ein paar Entweder-Oder-Formate mitgemacht.
Ja, stimmt.
Deswegen schauen wir mal, ob ich vielleicht ein bisschen was anderes aus dir rauskitzeln kann.
Alright.
Wenn du ready bist, legen wir los.
Let's go.
Let's go. Eisbecher oder Eistonne?
Sportlich Eistonne, aber privat doch eher der Eisbecher.
Konsole oder Kochplatte?
Konsole.
U19 Europameister oder U21 Europameister?
U19 Europameister, weil es bei mir dann der Startschuss war für die Bundesliga-Karriere.
Nach dem Spiel, was ist schlimmer, Interview oder Dopingkontrolle?
Dopingkontrolle.
Stuttgart oder Berlin?
Ganz schwere Frage. Ganz, ganz schwere Frage. Stuttgart ist meine Heimat, da bin ich groß geworden. In Berlin haben wir uns absolut verliebt. Ist schwer zu antworten, ehrlich. Aber komm, ich mach mal die Stadt, wo ich mehr feiere, und das ist Berlin, das ist so.
Feiern im Sinne von Party oder
nein, die du feierst? Wir fühlen es da brutal wohl. Also wir haben Berlin wirklich lieben gelernt. Aber unsere ganze Family lebt noch in Stuttgart. Also es ist brutal schwer, auch was nach der Karriere angeht. Ist noch offen.
Karneval oder Cannstatter Wasen?
Karneval. Dann doch.
Horst Rubesch oder Robin Dutt?
Horst Rubesch.
Hannes Löhr oder Dieter Müller?
Ich kann ehrlich gesagt Dieter Müller. Ich würde sagen Hannes Löhr.
Geht's ein bisschen in die neuere Generation? Patrick Helmes oder Milivoje Novakovic?
Schwer. Ich würde sagen, ich bin eher der Novakovic-Typ. Deswegen nehme ich Milivoje Novakovic.
Könnte jetzt ein bisschen fieser noch werden als vorher. Cool. Marius Wolf oder Leonardo Bittencourt?
Oh. Auch sehr schwere Frage. Aber ich nehme Leo Bittencourt.
Zum Abschluss, kölsche Singsang oder Berliner Schnauze?
Berliner Schnauze.
Berlin ist ja deine letzte Station, bevor du jetzt hier zu uns nach Köln gewechselt bist. Mhm. Du hast aber deine allerersten Schritte in Baden-Württemberg gemacht.
Ja.
Bist in Schorndorf bei Stuttgart geboren. Was sind deine ersten Erinnerungen so an die Kindheit und vielleicht auch schon die ersten Berührungen mit dem Ball?
Es ging bei mir relativ früh los, mit 3 Jahren exakt. Da bin ich das erste Mal in den Fußballverein eingetreten, SC Urbach, auch in dem Umkreis. Es war eigentlich relativ früh absehbar, dass sich bei mir alles um den Ball dreht und ich allem hinterhergerannt bin, was irgendwie rund war. Und ja, habe, was fußballerisch angeht, da sehr, sehr schöne Erinnerungen.
Du hast ein paar Vereine durchgemacht.
Sehr viele sogar, ne?
Ja, ich lese mal vor. FV Weinstadt, SV yes. Fellbach, TSV Schmidtgen, FSV Waiblingen, dann die Stuttgarter Kickers, so als erster Schritt zu einem professionelleren Verein, VfB Stuttgart von hellblau nach rot und dann nochmal 1. FC Normania Gmünd. Mhm. Warst du ein Wandervogel?
Ja, in der Jugend auf jeden Fall. Aber es hat den Grund, weil der Trainer, bei dem ich damals war, Frank Zimmermann, ganz liebe Grüße an der Stelle, der ist zweimal, glaube ich, dann gewechselt und ich bin einfach immer mitgegangen. Also Weinstadt, oder Doch, Weinstadt, Schmieden, Fellbach. Und ja, dann war das dann so, dass natürlich die Angebote dann kamen, was auch Kickers angeht. Und dann war VfB, dann hat man eigentlich immer so die Schritte genommen. Und ich wäre natürlich auch dann länger, gerne länger beim VfB geblieben. Hat dann aber damals nicht so funktioniert. Und okay, bin deswegen,
warum?
Ja, weil sie gemeint haben, dass es damals dann nicht gereicht hat. In der U13 war das. Weiß ich noch ganz genau.
Doch so früh, okay.
Ja, und dann war das dann schon für einen jungen Mann schwierig für mich, wer mich auch kennt, als ehrgeizigen Typen, das so hinzunehmen. Und dann habe ich den Schritt zu Nemanja gemacht, sehr familiärer Verein, auch bei mir in der Ecke. Da war es dann super wieder. Hab da richtig Spaß gehabt, auch ein paar Tore gemacht und so kam ich dann zu Hoffenheim.
Warst du schon immer Stürmer oder hast du auch schon mal was anderes gespielt?
Am Anfang wollte ich immer ins Tor, weil ich das Torwarttrick immer so cool fand. Aber nee, eigentlich war ich immer Stürmer dann.
Okay, aber damals noch nicht die 27, da ging der Trikotsatz nur von 1 bis 11, ne?
Lustigerweise hatte ich die 10 gerne. Keine Ahnung, wie das kam. Aber ja, hatte eigentlich immer die 10, bis ich dann zu Hoffenheim gekommen bin. Dann war es dann irgendwann die 9.
Aber warst du so ein Styler-Fußballer oder was war so Typ Davy Selke auf dem Platz?
Boah, ich war, ja.
Also, mit so diesen Shin-Guards, diese Schimanschon-Halter und so.
Damals dann wahrscheinlich bei Cristiano Ronaldo gesehen und dann irgendwie auch so die Socken hochgezogen. Also ich bin dann schon die Welle, so gut es geht, mitgegangen. Ja, hab da schon probiert, ein bisschen auch so aufzufallen, ist schon so.
Dann ist ja Hoffenheim deine nächste Station gewesen, 3 Jahre lang. Ist jetzt nicht so mega weit weg, aber du hast da bei einer Gastfamilie gewohnt, ne?
Genau.
War das schon so der erste Schritt Richtung Erwachsenwerden oder war das dann wirklich später der Wechsel zu Werder?
Nee, das war schon so, also dass ich dann das erste Mal so von zu Hause wirklich weg bin. Ich würde aber sagen, dass ich da schon frühreif war. Ich war ready für den Schritt, da wirklich dann auch alleine einfach Erfahrung zu machen, zu einer neuen Familie zu kommen und selbstständiger zu werden. Und ich glaube, das hat mir brutal gut getan.
Wieso meinst du? Weil du selber Wäsche waschen musstest oder weil du...
Das wurde mir tatsächlich abgenommen. Mir ging es sehr, sehr gut. Ich wurde verwöhnt, würde ich sagen, bei meiner Gastfamilie. Habe mich auch sehr, sehr wohl gefühlt da. Aber ja, man war weg von zu Hause. Man musste irgendwie neue Erfahrungen dann sammeln, neue Freunde finden. Dann, das ging natürlich immer schnell wegen dem Verein. Aber es war dann ja eine neue Region einfach auch, wo man dann gelebt hat. Ne? Also ich bin Schwabe gewesen, das erste Mal, dass ich dann wirklich weg bin aus der Heimat, auch wenn es nicht weit war. Aber hat mir einfach ein bisschen so geholfen, da selbstständiger zu werden, von der Familie so ein bisschen weg zu sein auch und ja, meinen Weg da zu gehen.
Können wir gerne später nochmal ein bisschen tiefer drauf einsteigen, aber ich frage mich da mal, als Fußballer ist es ja jetzt auch nicht unüblich, dass man mal häufiger wechselt, dass man viele Standorte sieht, sogar mit Auslandsstationen. Jetzt hast du das schon sehr, sehr früh erfahren, aber ist das, also für mich wäre das nichts. Also ich bin sehr, sehr heimatverbunden und hätte da total Probleme gehabt. Muss man sich damit ein bisschen abfinden oder ist man im Gegenteil als Fußballer sogar froh, wenn man ein bisschen was sieht?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, es hat alles Vor- und Nachteile. Bei mir hat es sich dann immer so ergeben. Ich bin eigentlich auch so ein Typ, der, wenn es einem wo gefällt, so wie zum Beispiel jetzt hier bei mir beim FC, da habe ich eigentlich irgendwie gar keine Gedanken an irgendwas anderes. Damals war es in Hoffenheim auch so, aber das kann ich dir auch später nochmal erzählen, warum es dann zum Wechsel kam. Ich bin eigentlich schon ein Typ, der so was Kontinuierliches mag. Aber Fußball ist halt einfach nicht planbar, muss man sagen. Und damals war es für mich so, dass Hoffenheim nach Nemanja Gmünd einfach was ganz Professionelles war. Es war ein Riesenschritt, den ich da gehen konnte, ins NLZ. Nemanja Gmünd war wirklich noch richtig mit den Jungs, Kabine, so ein bisschen, ich will nicht sagen Dorfclub, aber es war so ein bisschen, ne, echter Fußball, würde ich mal sagen. Also es war cool, hat Spaß gemacht, aber das war halt nicht so professionell, nicht auf dem Level wie damals in Hoffenheim. Und das hat mich schon sehr beeindruckt. Und ich wusste relativ früh, dass ich Fußballer werden will, auch wenn das da noch nicht absehbar war. Aber da habe ich die höhere Chance gesehen und deswegen war ich mega happy, dass es geklappt hat mit Hoffenheim.
3 Jahre sind ja jetzt trotzdem auch in der Fußballwelt nicht wenig, muss man dazu sagen.
Ich glaube, waren sogar fast 4 Jahre. Waren sogar fast 4. Also U15, U16, U17 und ein halbes Jahr U19.
Okay.
So, also fast 4.
Und dann kam der Wechsel zu Werder, weil du da sportlich früher in den Herrenfußball konntest.
Genau. Ich habe mich super wohl gefühlt in Hoffenheim. Ich habe mir da meine Base eigentlich aufgebaut und habe sehr gern für die TSG gespielt. Wollte aber dann sehr gut gelaufen für mich. Ich bin da auch Junior-Nationalspieler geworden bei Hoffenheim. Hab die ganzen Steps gemacht und wollte dann relativ früh einfach auch dann hoch zu den Profis und oder wenigstens zu U23 in den Herrenfußball. Und da war eigentlich immer die Idee erstmal, dass ich dann die A-Jugend ausspielen soll. Das habe ich für meinen Plan eigentlich nicht gesehen, weil ich da schon relativ gut im ersten Jahr in der A-Jugend gespielt habe. Und dadurch hat man sich dann Gedanken gemacht, da auch dann der Vertrag ausgelaufen wäre. Im Sommer dann, nach dem ersten A-Jugendjahr, zu schauen, was man im Winter macht. Und da hatte ich ein paar Optionen und habe mich dann für Bremen entschieden.
Würdest du jetzt rückblickend das nochmal genauso machen oder denkst du, ach, ich hätte auch vielleicht ein bisschen geduldiger sein können?
Ich würde es genauso machen. Also ich weiß natürlich auch, wie es gelaufen ist bei Werder. Und ich würde es im Nachhinein wieder genauso machen.
Können wir auch mal direkt drüber sprechen. Du bist dann über die U23 doch recht schnell zu den Profis gekommen. Und bist dann nach deiner ersten Woche bei den Profis direkt in den Spieltagskader nominiert worden.
Ja, Wahnsinn. Das war Wahnsinn für mich.
Hast du schlafen können?
Nee, konnte ich nicht, muss ich sagen. Ich bin von Anfang an, um kurz mal Bremen zusammenzufassen, ich bin da hingekommen und eigentlich habe mich vom Anfang an mich super wohl gefühlt dort. Habe damals Frank Baumann, der sehr um mich gekämpft hat, viel zu verdanken gehabt. Der hat die Vision so ähnlich gesehen wie ich. Habe dann ein halbes Jahr noch in der U19 gespielt, bin dann direkt zur zweiten Mannschaft. Hatte dann bei Viktor Skripnik ein gutes Jahr in der zweiten. Das war jetzt auch nicht irgendwie überdurchschnittlich gutes, sondern einfach ein gutes erstes Herrenjahr, würde ich sagen. Und dann war es so, dass oben bei den Profis Verletzungssorgen waren. Also die ganzen Stürmer gefühlt verletzt waren. Und sogar ein Stürmer bei uns in der zweiten war verletzt, der eigentlich im Ranking auch vor mir gewesen wäre. Und dann war so, ja, hey, du sollst hoch. Und dann war ich so, wow, okay. Und war halt so mega motiviert einfach. So, ich habe das einfach für mich als brutale Chance gesehen und habe da alles rausgehauen. Und man muss sagen, es hat relativ viel auch geklappt dann, fairerweise. Ich habe eine sehr gute Trainingswoche gehabt bei den Profis, aber ich habe nicht mal annähernd dran gedacht, dass ich irgendwie dann im Kader, dass ich da in den Kader komme überhaupt. Ich weiß aber noch, dass ich da getrainiert habe und ich habe selber auch eingeschätzt, so dass es nicht schlecht war. Ja, und dann freitags habe ich aber ganz klar so einfach Abschlusstraining noch mitgemacht und dachte dann, ich gehe runter zu U23 und hat mich Robin Dudner am Training hergeholt und meint so, ja, hat mir gefallen, bis morgen im Kader. Und das war für mich natürlich Wahnsinn. Das war Wahnsinn.
Ist das wie ein Film oder fühlt sich das dann doch manchmal an wie der nächste Schritt einfach?
Nee, nicht wieder. Also es ist zwar der nächste Schritt, aber das war für mich damals nicht so greifbar. Also ich kam aus der U23, durfte eine Woche mittrainieren. Das waren, glaube ich, 3-4 Tage nur. Und war dann direkt im Kader. Das war für mich was ganz Besonderes. Ich weiß noch, wie ich dann meine Leute angerufen habe und es denen erzählt habe und die konnten es auch nicht fassen. Das war schon ein besonderer Tag für mich, sehr besonders.
Und dann sogar direkt eingewechselt worden.
Ja, das war Wahnsinn.
Gar keine Zeit, drüber nachzudenken.
Das war Wahnsinn. Weil, wie ich gesagt habe, ich habe 3-4 Tage mittrainiert, war direkt im Kader und dann denkst du ja nicht, dass du reinkommst. Vor allem, ich weiß noch, stand 2-2, Regentag in Bremen, Derby gegen Hannover und ja, du denkst ja beim 2-2 nicht, dass du reinkommst. Also ich habe allgemein nicht gedacht, dass ich reinkomme. Muss sagen, fand sehr, sehr beeindruckend, Weserstadion, es war abends. Habe die ganze Kulisse das erste Mal von unten wahrgenommen, so. Das war schon heavy. So, und dann habe ich mich warm gelaufen und dann war es damals die 26, die ich hatte. Ich weiß nicht mal richtig, welche Nummer, ich habe irgendeine Nummer bekommen. Und das war damals so, dass sie nicht gerufen haben, sondern sie haben immer die Trikots einfach hochgezeigt. Und ich habe mich warm gelaufen, ganz normal, mit nicht einer Idee, dass ich überhaupt reinkomme. Und dann wurde mein Trikot hochgehalten. Das war, ich sag, was ist denn jetzt los? Und ich kann mich auch nicht mehr richtig dran erinnern. Ich bin einfach nur geschubbt worden von jemandem. Dann bin ich so losgelaufen, einfach zur Bank. Hey, und dann bin ich eingewechselt worden. Das war eine crazy Woche für mich. Das war echt, es war vom Kopf her fast schon zu viel.
Man merkt es dir jetzt noch an, wie du davon ein bisschen
ja, es war, bist. Es ist halt so, wenn du einen Lebenstraum hast und der dann irgendwie Realität wird in so kurzer Zeit, das ist, glaube ich, für einen jungen Mann schon nicht so einfach zu verarbeiten.
Also kann man sagen, Senkrechtstarter zu Beginn und dann gehen wir mal ein bisschen weiter. Nächste Station RB Leipzig, was für mich damals als Außenstehender so ein bisschen überraschend auch war, ne? Ja. Dass du als einer der talentiertesten Stürmer in Deutschland erstmal in die zweite Liga zurückgehst. Yes. Was waren so da die Beweggründe? War das Ralf Rangnick zu der Zeit?
Naja, es war so, dass ich mich dann relativ schnell akklimatisieren konnte in der Bundesliga und hatte dann ein tolles Jahr vorne mit Franco Di Santo. wo es echt super funktioniert mit uns beiden. Und da am Ende von diesem Jahr war es dann schon so, ich glaube, das hat dann Frank Baumann jetzt in meiner zweiten Zeit bei Bremen auch öffentlich kommentiert, dass Bremen finanziell nicht wirklich gut ging und es auch relativ schnell klar war, dass mit mir eine hohe Wahrscheinlichkeit ist, dass man da Geld verdienen kann. Ja, und das von meinem damaligen Gedanken her war es eigentlich so, dass ich gerne in Bremen geblieben wäre und verlängert hätte. Aber die ganzen Umstände waren dann schon so auch für den Verein, dass es wichtig war, da einen Verkauf zu oder Ablöse zu generieren. Und damals war dann Benfica war interessiert, die konnten aber nicht so viel Ablöse zahlen und RB Leipzig hat sich sehr, sehr, sehr um mich bemüht und haben auch die Wertschätzung dann in der Ablöse wiedergespiegelt. Und vor dem Gespräch hatte ich es mir, wie du schon gesagt hast, auch wegen der zweiten Liga nicht so wirklich vorstellen können, aber wenn man mit Ralf Rangnick am Tisch sitzt, ist es schon eine Persönlichkeit im Fußball, die dir Sachen aufzeigen kann aufgrund der Erfahrungswerte, die dich beeindrucken. Und dementsprechend habe ich dann den ungewöhnlichen Schritt in die zweite Liga zu RB gewählt.
Der ja jetzt nicht der beliebteste Verein ist in Fußball-Deutschland, mhm. Also zumindest so in den traditionelleren Fankurven. Wie ist man dir begegnet? Hast du auch viel Hate bekommen zu der Zeit?
Das war das erste Mal, wo ich dann wirklich auch auf Social Media, damals vermehrt auf Facebook, glaube ich, so ein bisschen Shitstorm abbekommen habe. Und ich war damals 19 oder so, 19 oder 20. Und das war auch nicht ganz so einfach für mich, weil ich damals, davor kannte ich das nicht. Habe sehr viel Liebe bekommen, auch von den Leuten aus Bremen, von den Werder-Fans. Und dementsprechend war es, glaube ich, auch ein Verein, der deutschlandweit polarisiert hat. Und da kam schon eine ordentliche Welle auf den jungen Mann zu. Und das weiß ich noch, das war nicht so einfach.
Wie bist du damit umgegangen?
Ich glaube einfach nicht mehr, also ich war damals nicht mehr ganz so präsent in sozialen Netzwerken und habe dann auch meine Zeit gebraucht, um dann zu verstehen, dass das wahrscheinlich dann mittlerweile dazugehört.
Wenn dann jetzt mal ein Wechsel ansteht oder in der Vergangenheit anstand, hast du dich dann da nochmal mit befasst, dass du überlegst, okay, was gibt das für eine Reaktion der Öffentlichkeit?
Nee. Also damals war es, glaube ich, auch ein Thema, dass ich noch ein bisschen jünger war. Ich glaube, es schwerer gewesen, das dann so zu verstehen, warum das so ist. Mittlerweile mit der Erfahrung auch, ist mir eigentlich relativ egal.
Du hast ja auch sportlich dann gut abgeliefert, würde ich sagen. Bester Schütze von RB gewesen, Aufstieg in die Bundesliga. Mhm. Was ja auch, kennt man hier aus FC-Erfahrung, nicht immer ganz so einfach ist. Jeder hält dich für den Favorit und geht davon aus, dass du aufsteigst. Mhm. Aber dann musst du trotzdem jeden Spieltag erstmal schlagen und auf den dreckigsten Plätzen in zur unangenehmsten Zeit mit dem schlechtesten Wetter erstmal 3 Punkte holen. Ne? Mhm. Aber es hat funktioniert. Ihr seid in die Bundesliga aufgestiegen und seid dann sogar direkt Vizemeister geworden. Mhm. Auch so ein bisschen wie ein Rausch die Zeit oder wie guckst du darauf zurück?
Es war wie im Rausch. Es war schon so. Es war auch sehr beeindruckend, das zu sehen, auch wenn es leider von draußen war. Aber das war schon wie im Rausch. Ich glaube, dass die Mannschaften nicht wirklich mit der Spielweise von RB damals umgehen konnten. Die war sehr, sehr dynamisch. Und wir haben eigentlich wirklich die Gegner am Anfang überrollt. Das muss man schon so sagen. Mit der Art und Weise, wie wir dann gespielt haben. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass die erste Liga ganz, ganz vielen Spielern im Kader mehr lag als die zweite. Wie du schon gesagt hast, ein bisschen andere Spielweise da in der zweiten Liga. Und beziehungsweise damals war es so. Und war schon beeindruckend, das zu sehen.
Und während deiner RB-Zeit war auch Olympia angesagt.
Ja.
Ich habe auch schon mit Timo Horn gesprochen, der auch schon dabei war und noch heute von diesem Maracanã-Finale zehrt. Unbeschreibliches Gefühl, oder kann man das irgendwie in Worte fassen?
Ja, das ist das größte Spiel, was ich meine Laufbahn bis jetzt gespielt habe. Das ist schon so. Also vor allem mit dem Aufbau. Ne? Am Anfang hat es, glaube ich, noch nicht so viele Leute interessiert, in Deutschland auch. Als wir in der Vorrunde waren und man hat gemerkt, jeden Schritt, den wir näher zum Finale gegangen sind, kam auch wirklich die Aufmerksamkeit und auch medial, was dann da los war. Und mit dem Finale dann im Maracanã in Brasilien gegen Brasilien, sozusagen, dann wurde es auch groß gemacht mit der Revanche sozusagen. Es war ein ganz besonderes Spiel und halt ein Wahnsinnsrahmen.
Horst Rubesch war dein Trainer, ja. Und du hast auch im Nachgang noch oft von ihm geschwärmt, obwohl ihr jetzt am Anfang nicht das allereinfachste Verhältnis hattet, kann man das so sagen?
Ja, es war so. Es war das erste Mal zusammengearbeitet in der U18 und mittlerweile weiß ich halt, wie Ostrubisch tickt. Und ja, er wollte mich kitzeln. Ich konnte damit nicht ganz so gut umgehen in der U18, weil ich immer gespielt habe. Ich kam aber immer raus. Also ich habe ein Tor, stand immer in der ersten Elf, habe ein Tor gemacht, Halbzeit ein Wechsel ich. Dann zweites Spiel stand ich wieder in der Startelf, habe einen Assist gemacht, wir haben 1-0 geführt, ein Wechsel, ich wieder raus. Und ich habe dann irgendwann so, ich konnte es halt nicht, ich habe es nicht verstanden, nicht so, warum komme ich eigentlich immer raus? Habe ich natürlich nicht gefragt damals, muss man auch sagen, aber ich konnte es halt nicht zuordnen. Es war sogar so weit, dass ich dann irgendwie gar nicht mehr groß zu U18 dann wollte. Und ja, da haben wir uns wieder gesehen in der U21 und wir haben ein paar Jahre mehr gehabt auf dem Buckel. Zwar immer noch jung, aber da war es dann überragend. Ich konnte damit besser umgehen. Ja, einfach eine Wahnsinnspersönlichkeit. Einer der besten Stürmer, glaube ich, die wir hatten. Und ich habe echt viel von ihm auch lernen können.
Wenn du sagst, du hast es nicht angesprochen, hast du das dann so in dich reingefressen oder bist du dann auf dem Platz temperamentvoller gewesen oder wie bist du zu der Zeit?
Ja, ich hab halt probiert, auf dem Platz dann irgendwas zu ändern. Aber die Leistungen haben eigentlich gestimmt. Ich konnte es halt damals, wahrscheinlich wäre es besser gewesen, ihn zu fragen, aber das habe ich damals nicht gemacht, ehrlicherweise. Hab mich, aber er, ich glaube, er hat es auch gemerkt. Also ich glaube, er wollte mich kitzeln so. Er hat mich zwar auch gekitzelt, aber ich glaube, dass ich damals noch nicht ganz so gut das einschätzen oder einordnen konnte, dass er eigentlich das Beste für mich wollte. Und das konnte ich dann in der U21 besser. So. Aus welchem Grund jetzt wirklich es war, ob es da wirklich die 1, 2 Jahre, 3 Jahre mehr waren, das kann ich gar nicht so richtig sagen, aber wir hatten auf jeden Fall dann ab der U21 eine sehr, sehr enge Bindung, also zwischen Trainer und Spieler.
Ist das denn sowas, was du heute ansprechen würdest? Also würdest du jetzt, wenn du immer wieder in der Halbzeit ausgewechselt wirst, gehst du zu Steffen Baumgart und fragst?
Ich würde schon fragen. Also mittlerweile, also ja, jetzt mit meinem Alter und alles, ich bin eigentlich auch schon auch immer ein Typ, der Sachen anspricht, aber damals war ich 17 und das war halt auch Horst Rubisch, ne? Also da muss man dann auch erstmal auch hingehen. Und ich habe das damals nicht gemacht. Wahrscheinlich jetzt im Nachhinein hätte ich es machen sollen. Hätte mir wahrscheinlich früher das erzählt oder das mitgegeben, was er in der U21 mir mitgegeben hat, nämlich Vertrauen und dass er alles aus mir rauskitzeln will, weil er in mir was sieht. Und ja, dann wäre es wahrscheinlich auch in der U18 früher angenehmer gewesen.
Als du hier bei uns angekommen bist, hast du erzählt, dass es so ein bisschen zwei Seiten Davy Selke gibt, den auf dem Platz und den neben dem Platz. Deswegen frage ich mich, wenn du dann damals unzufrieden bist mit solchen Entscheidungen, warst du dann der Davy Selke auf dem Platz, der dann auch mal freigedreht ist oder warst du dann schon auch immer wieder in deinem Rahmen?
Ich glaube, in der Jugend konnte ich nicht immer so gut mit dieser Energie oder mit dieser Aggressivität auf dem Platz, die ich dann nochmal habe, umgehen. Ich glaube, ich bin da schon auch ein paar Mal über die Stränge geschlagen. Mittlerweile kann ich es besser kanalisieren, würde ich sagen. Aber damals, ja, klar, gab es schon Momente, wo ich überpaced habe, auf jeden Fall.
Und Horst Rubesch hat dich weiter gekitzelt. Mhm. Mit einer legendären Situation, die kannst du mir gern erzählen, im Training. 8 von 10. Du musst 8 von 10 machen, war die Ansage.
Ja, es war auf jeden Fall so, dass er mit meiner Quote damals dann bei einem Flankenspiel nicht zufrieden war und der hat dann gesagt, hey, mach die Dinger weg. Und er hat gesagt, komm, lass mich mal. Und dann hat er 3 Flanken bekommen und die waren nicht mal alle gut. Und er hat alle 3 mit einer Wucht reingeschädelt, wie ich es noch nie gesehen habe. Und das zeigt halt, dass er, was er einfordert, dass er selber auch einfach abliefert, war sehr beeindruckend, muss ich sagen. Weil er da auch nicht mehr der Jüngste war, aber da kann man nur erahnen, wie gut er damals in der Prime gewesen ist.
Was würdest du sagen, ist er ein ähnlicher Typ wie Steffen? Ist er ganz anders? Kann man die beiden vergleichen?
Ganz anders ist er nicht, aber ich glaube, jeder Trainer hat seine eigene Art, das muss ich sagen. Und es gibt natürlich auch so Typen, so und Horst Rubisch war Stürmer. Ich glaube, da auch Mittelstürmer. Auch wenn es der Coach ja auch war, auf eine gute Art und Weise. Ich glaube, er war auch rechts hinten, hat auch mal vorne gespielt. Ich glaube, es geht immer um die Connection, die man einfach auch hat. Und ich bin auf jeden Fall so ein Typ, der immer auch eine Connection zum Trainer braucht. Ich muss jetzt nicht jeden Tag irgendwie 8 Stunden mit ihm reden, aber man muss eine gute Ebene haben, finde ich. Und immer wenn ich die hatte, habe ich eigentlich auch gute Leistung gezeigt. Und das war damals dann in der U21 mit Horst Rubisch so. Und das war auch hier beim FC jetzt so, wo ich ein tolles Gespräch hatte mit Steffen Baumgart im Winter. Und ja, eigentlich alles das eingetroffen ist, was wir besprochen haben. Und immer auch einen guten Austausch gehabt, ehrlich, offen, direkt, ist mir immer auch ganz wichtig. Und ich glaube, mit solchen Trainertypen kann ich super umgehen. Und da sind beide schon so, dass sie ganz klar sagen, was sie wollen, was sie auch einfordern, so, aber immer auch in einer guten Art und Weise. So, ich glaube, das verbindet beide, ja.
Wenn du eine Connection brauchst, sowohl zum Trainer als auch zur Mannschaft, ich stelle mir das gar nicht so einfach vor, gerade, ich habe es eben schon angesprochen, wenn du oft Vereine wechselst oder auch die Spieler wechseln durch. In den Jugendmannschaften ist vielleicht auch ein bisschen mehr Ellenbogengesellschaft angesagt, ne, weil ja jeder doch den einen Traum hat und dann eben, ja, es ist ja auch ein Konkurrenzsport,
ja, auf jeden Fall,
ein Wettkampf. Wie schwer ist es in diesem Profi-Universum auch wirklich mit jedem zu connecten und freundschaftlich möglicherweise klarzukommen, um deine Leistung abzuliefern, wenn du das brauchst?
Ich glaube, Ehrlichkeit ist immer brutal wichtig. Ehrlichkeit und Sachen direkt ansprechen. Ich glaube, du musst nicht mit jedem, und es geht auch gar nicht, du kannst dich in der Mannschaft, sind 25, 26 Leute, du kannst dich mit jedem cool sein. Also ich meine so, dass du sagst, befreundet. Aber du kannst für jeden alles raushauen. Das kannst du machen. Und du kannst zu jedem respektvoll sein und für ihn Sachen auf dem Platz erledigen. Ich habe das damals bei Leipzig das erste Mal von Yusuf Pausen mitbekommen, weil wir waren Konkurrenten. Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Und ich war davor auch immer so, ja, hey, ich muss spielen und ich will nicht sagen, dass ich den anderen schlechtes gewünscht habe, aber ich habe im ersten Jahr wirklich auf mich geguckt und Yusuf Pausen war damals eigentlich der Erste, der so, mit dem ich befreundet war, obwohl wir Konkurrenten waren, sogar direkte Konkurrenten, beide für die 9er-Position. Und das hat mich schwer beeindruckt damals, so dass er mir, weil ich habe damals dann am Anfang die Nase vorne gehabt und der hat mich super supportet immer, hat mir vorm Spiel mal gesagt, ey, ich wünsche dir viel Erfolg und gib Gas und so. Und ich habe am Anfang auch gedacht, dass er mich verarschen will, aber nee, ich habe dann gemerkt, wow, das ist Größe und das hat mich beeindruckt und da konnte ich auch eine Menge von lernen und das habe ich dann versucht, seitdem auch irgendwie ja mit aufzunehmen und ich fühle es auch wirklich so und ich glaube auch, dass es für einen selber super ist, wenn du draußen sitzt, dem anderen nichts Schlechtes zu wünschen, weil das kommt im Endeffekt immer alles zurück. Dementsprechend habe ich da damals von Jussi viel mitnehmen können. Ich weiß gar nicht, ob er das weiß, aber ich glaube, so sollte man agieren in der Mannschaft, so wie er es damals zu mir auch gemacht hat.
Jetzt haben wir schon fast alle Stationen durch. Hertha BSC waren dann ja auch noch ein paar Jahre mit nochmal einer Leihe zurück zum SV Werder. Das war ja dann doch die Zeit bei Hertha, wo Big City Club oben drüber stand, wo wahrscheinlich auch im Verein, naja, zumindest ein bisschen Unruhen waren, wenn ich das so zusammenfassen kann als Außenstehender. Wie blickst du so auf die Zeit zurück?
Gemischt,
muss ich sagen. Auch sportlich deinerseits?
Ja, gemischt. Ich habe bei Hertha am Anfang eine wunderschöne Zeit gehabt. Das vergisst man immer so ein bisschen. Ich bin damals zu Pal Dardai und Michael Preetz zum Gespräch und wollte eigentlich nach England wechseln, damals nach Leipzig. Hatte dann ein super Angebot von Brighton vorliegen gehabt. Und hat er zu meinem Berater damals gesagt, hey, ich will das eigentlich machen, so nach England. Lass das Gespräch weg. So, das weiß, glaube ich, auch noch keiner, so diese Story. Aber mein Berater meinte so, du komm, die haben sich wirklich sehr bemüht dafür. Lass uns das Gespräch mitnehmen und danach kannst du immer noch entscheiden. Und ich bin dann dahin gefahren damals. Auch mein Vater war damals, glaube ich, auch dabei. Und ja, es hat mich von Anfang an extrem gepackt. So, deswegen hätte ich auch nicht gedacht, aber das war eine ganz, ganz angenehme, familiäre Stimmung und ich liebe sowas, also ich brauche sowas auch als Spieler und offen, ehrlich, Pal Dardai in seiner Art, wie er halt ist, so unnachahmlich und ja, Michael Preetz auch damals einen ganz klaren Weg aufgezeigt und damals auch dann gesagt, hey Davy, wenn wir das machen, dann wird es auch höchstwahrscheinlich unser teuerster Zugang, den wir hier hatten. Ich glaube, das zeigt auch die Wertschätzung, die wir für dich haben und dass wir den Weg einfach mit dir gehen wollen. Und ich hätte es nicht gedacht, aber nach dem Gespräch war ich dann wirklich so, dass ich gesagt habe, hey, boah, das will ich unbedingt machen. Und dementsprechend ist es auch angelaufen und ich hatte ein super erstes Jahr dann bei der Hertha. Und ja, dementsprechend sind es dann zwei Phasen, ne? Also einmal die Phase am Anfang, wo dann danach kam dann das mit dem ganzen Big City Thema, aber davor war das für mich wirklich der absolut richtige Schritt.
Du bist dann, als du vergangenen Winter zu uns gekommen bist, auch schon auf dem Absprung nach England gewesen oder du wolltest nach England? War das auch wieder Brighton oder wer hatte da angefragt?
Nee, das war aber damals, man muss sagen, das war nicht so konkret, wie es damals bei Hertha war.
Okay, und jetzt bist du hier bei uns. Wenn du jetzt rückblickend auf all diese Vereine, die wir gerade mal durchgegangen sind, schaust, was haben die alle gemeinsam?
Das zeigt eigentlich für mich, dass ich mich immer wohlgefühlt habe oder Leistung auch zeigen konnte, wenn es wirklich familiär war. So, das habe ich für mich zum Beispiel mit raus, nicht kristallisiert, sondern für mich rausgefunden, dass ich ein ganz klares Umfeld brauche, ein familiäres Umfeld, ein Umfeld, wie es halt hier beim FC ist, wo man professionell arbeitet und neben dem Platz einfach eine super gute Zeit hat, ja, weil man mit verschiedensten Leuten Späße machen kann, eine gute Zeit hier hat, auch mit der Mannschaft in einer größeren Menge dann essen geht, was ja auch nicht selbstverständlich ist. Das war zum Beispiel dann am Ende bei uns, bei Hertha nicht so, muss man sagen. Auch glaube ich wahrscheinlich auch einer der Dinge, warum es dann nicht funktioniert hat, aber hier hast du beim FC wirklich ein Team. So am Mannschaftsabend, da sind halt 20 Leute da oder kommen halt mit und deswegen bringen wir auch solche Leistungen auf den Platz. Und ich glaube, genau sowas habe ich halt im Winter für mich auch gesucht wieder. So eine Wohlfühloase, das würde ich sagen, ja. Das brauche ich.
Wer sind hier so deine Best Buddies im Team? Kann man das sagen?
Wow. Ja, kann man schon wahrscheinlich sagen. Ich würde sagen, Jeff Chabot, Linton Meiner, Marvin Schwebe, Sages würde ich auch mit dazu zählen.
Zimmerkollege gewesen in Maria Alm.
Ja, auf jeden Fall. Aber allgemein, ich könnte jetzt komplett durchzählen. So, Packer hat sich super reingehauen jetzt am Anfang. Ich will jetzt auch keinen vergessen, aber ich bin auch mit keinem zu cool oder keine Ahnung, ich könnte querbeet das nennen. Also, wir haben hier wirklich Penne. Wir haben gute Jungs hier. Und es ist gar nicht so, dass man sagt, ja, ich habe jetzt hier einen besten Freund und nur mit dem verbringe ich Zeit oder was weiß ich, sondern das ist wirklich ein großes und ganzes. Und das ist das Besondere hier.
Vielleicht hast du die Frage schon beantwortet, vielleicht aber auch nicht. Wir geben hier auch immer unseren Fans die Möglichkeit, eine Frage an meinen Gast zu stellen.
Mhm. Die Fanfrage.
Hören wir in unsere Fanfrage rein, die zugeschickt wurde.
Hallo Davy, ich bin Sarah aus Dortmund. Ich würde gerne von dir wissen, was macht für dich den FC spürbar anders?
Nachdem du jetzt gesagt hast, was deine bisherigen Vereine alle so gemein haben, was ist vielleicht das eine, was dir als erstes einfällt, was hier beim 1. FC Köln einfach anders ist als bei allen anderen?
Hallo Sarah erstmal. Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ich glaube, man kann es beantworten, wenn man merkt, was der Verein für die Leute hier ist. Das ist, glaube ich, viel mehr, als es bei anderen Stationen ist. Das ist wirklich brutal, was für eine Wucht der FC erstmal hat. Das merkt man dann auch bei den Heimspielen. Das merkt man bei den Auswärtsspielen, wie da die Leute, in welcher Zahl sie mitkommen und wie sie uns nach vorne peitschen. Man merkt es aber auch hier, auf dem Gelände, glaube ich, dass jeder einfach super, super gerne für den FC arbeitet, weil sie viele einfach auch Fans sind, ja, und den Verein lieben und dementsprechend auch für den Verein alles raushauen. Man merkt es in der Kabine, dass es was Besonderes ist hier irgendwie, weil Spieler gerne bleiben, Spieler gerne hier beim FC länger auch eine Zeit verbringen, was auch nicht immer normal ist im heutigen Fußballgeschäft. Und ja, alles in allem, diese Power einfach, die der Verein ausstrahlt auf die Menschen, egal ob außerhalb, die Fans oder hier bei uns, ist schon brutal und das steckt auf jeden Fall an.
Wir gehen mal in die nächste Rubrik, denn wir haben ja gerade schon ein bisschen über die Kabine gesprochen, über deine Jungs, wer so deine Jungs sind. Mhm. Und ich freue mich auf die nächste Rubrik mit dir.
Kabinengeflüster.
Beim Kabinengeflüster habe ich ein paar Fragen an dich und du musst mir sagen, wer aus deiner Mannschaft darauf am ehesten zutrifft. Ich habe dir mal den aktuellen Kader nochmal zur gedanklichen Unterstützung mitgebracht.
Das ist sehr lieb.
Denn man vergisst ja dann doch den einen oder die andere, wollte ich beinahe schon sagen. Regeln sind soweit klar, denke ich. Was würdest du denn sagen aus der Mannschaft? Wer hat den härtesten Bums?
Fällt mir direkt Kainzi ein. Kainzi oder Jeff, würde ich sagen. Einer von beiden.
Jeff hat ja jetzt auch im Pokalspiel gegen Osnabrück gezeigt, was er mit seiner linken Klebe so alles kann.
100%. Also einer von den beiden will ich nehmen. Komm, nimm mal Jeff nach dem Pokaltor.
Wer ist der beste Gärtner?
Wer ist der beste Gärtner? Benno Schmitz. Benno Schmitz.
Kannst du approven oder hast du ihn schon Gärtnern sehen mit der Gartenschere?
Ich glaube, dass er zu Hause auch einen Garten hat. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass er auch ein guter Gärtner ist dann oder halt es auch gerne macht. Komm, ich spekuliere mal und sage Benno.
Wie sieht es bei dir aus?
Absolut nicht. Absolut nicht. Also das wäre gar nicht mein Thema, glaube ich. Ich weiß nicht, vielleicht später nach dem Fußball, aber aktuell sehe ich mich da nicht.
Du hast die Jungs ja auch jetzt nochmal im Trainingslager ein bisschen besser kennengelernt. Mhm. Wer geht denn am frühesten ins Bett von allen?
Boah, das ist eine gute Frage. Von unserer Clique würde ich sagen Marvin Schwebe, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Der ist immer relativ zeitig dann auch aufs Zimmer gegangen. Ich würde sagen Marvin Schwebe.
Da bin ich mal gespannt, ob du dich selber zu der Gruppe zählst. Wer sind denn die dicksten Freunde im Team?
Die dicksten Freunde? Muss ich jetzt ein paar nehmen?
Ja.
Wow. Boah, Dejo und Danny, würde ich sagen.
Unzertrennliches Duo.
Unzertrennliches Duo. Ich würde sagen Dejo und Danny, ja, wenn ich es gerade so hier durchscroll. Ja.
Jetzt, wo Elias weg ist, wer spult die meisten Kilometer ab bei euch im Team?
Denke ich direkt an Erik, muss ich sagen. Dejo auch. Auch Wahnsinn, wenn ich jetzt an Dortmund denke. Erik, Dejo. Und Mensch, Ole spielt dann auch gerne mal Ole, muss ich sagen. Einer von denen.
Wie ist jetzt für dich das laufintensive Spiel? Bei dir ist wahrscheinlich auch mehr Rennen, als du es bisher gewohnt warst bei anderen Vereinen.
Ja, auf jeden Fall. Das ist schon, glaube ich, eine Spielweise, wo du dich dran gewöhnen musst. Hat aber relativ gut funktioniert. Ich fühle mich wirklich gut, was die Luft angeht. Merk's leider körperlich gerade ein bisschen. Aber von der Luft her ist es eine extrem, extrem anstrengende Spielweise. Auch eine knackige Vorbereitung war es. Aber danach bist du einfach fit. Ich glaube, das ist das Ziel.
Wir haben es bei der Hoteltour in Maria Alm auch gesehen. Wer die noch nicht kennt, gerne mal bei YouTube auschecken. Du hast den Ruf, auch bei alten Vereinen, dass du die meiste Zeit beim Physio verbringst.
Ist das richtig? Wahnsinn. Wahnsinn. Aber korrekt, leider.
Wie kommst du? Bist du so wehleidig oder lässt du wirklich alles auf dem Platz?
Nee, ich lasse alles auf dem Platz. Wehleidig bin ich doch nicht, ne. Ich würde echt nicht sagen, dass ich wehleidig bin, aber ich glaube, in meinem Körper so ein bisschen so ein langer Lulatsch, glaube ich, da zwickt es immer mal wieder. Und habe eigentlich auch immer eine gute Verbindung zu meinen Therapeuten gehabt, egal bei welcher Mannschaft ich war. Deswegen auch mal Shoutout an Ose, mit dem ich jetzt auch relativ viel Zeit verbringe. Leider, muss man sagen. Aber der hilft mir da sehr gut.
Zwei Fragen habe ich noch für dich. Wer ist der größte Allmann aus dem Team?
Der größte Allmann. Allmann hört sich ja immer so negativ an, oder? Du lachst.
Ich lache es aber unkommentiert. Interpretationsfreiheit ist gefragt.
Boah. Also entweder Matthias Köbbing oder... Ja, Timo Hübers? Hübi? Oder Köppes?
Was würdest du denn mit einem Allmann verbinden, dass du jetzt die beiden nennst? Kannst es ja ins Positive drehen.
Also ins Positive würde ich sagen, Hübi ist zum Beispiel ein Typ, den habe ich getroffen, auf dem Fahrrad. Der war schneller mit dem Fahrrad als ich mit dem Auto. Einfach ein Typ, der sich, glaube auch viel anderweitig beschäftigt, außerhalb vom Fußball. Also ich sehe es eher positiv. Und Köbbes, Kubis kenne ich schon sehr lange. Das weiß, glaube ich, auch nicht jeder. Aber ich war mit ihm schon bei Hoffenheim zusammen. Im Internat. Ja, auch ein ruhiger, abgeklärter Typ. Schwierige Frage, Mann. Schwierige Frage. Aber komm, ich nehme mal Hübi.
Ist denn Kürbis derjenige, den du aus dem Team schon am längsten kennst?
Ich kenne Marvin Schwebe auch sehr lang.
Auch Hoffenheim?
Marvin Schwebe. Nee, auch von der Nationalmannschaft. Junior-Nationalmannschaft kenne ich Schwebe sehr, sehr lang. Jeff Chabot kenne ich auch sehr lang. Seit meiner Leipzig-Zeit. Da kam er als Jugendspieler hoch zu den Profis. War genau gleich groß wie jetzt, nur ein paar Kilo weniger. Den kenne ich auch sehr lang, muss ich sagen. Aber am längsten wahrscheinlich Kürbis, ja.
Da kreuzen sich dann doch immer wieder die Wege, ne?
Auch verrückt, oder? Ja, ich fand's auch sehr witzig.
Sehr spannend. Abschließende Frage. Wer braucht vor dem Spiel am längsten in der Kabine?
Lehrt Paccarada. Wo ist er?
Hier oben. Nummer 17.
Die Nummer 17, ja. Ich würd sagen, Lehrt, ja.
Dauert das so lange mit dem Zopf, den er für den Spieltag?
Ich glaube nicht, dass es lang dauert, aber ich glaube, dass er auch gerne mal dann Haarspray verwendet. Deswegen, ich glaube, er ist schon die Eins.
Brauchst du auch lange in der Kabine, oder?
Jetzt nicht allzu lang. Nicht so lange, wie man denken würde. Nee.
Team Haarspray oder Team?
Nee, Team
Wachs.
Lockenbalm, oder wie man das nennt. Lockenschaum. Wachsen, sowas ist nicht mein Thema. Haarspray manchmal ab und an, aber nee, eher was Weiches.
Ich habe noch einen schönen Einspieler für dich, denn hier im Podcast ist die Regel, dass der letzte Gast immer ein paar Worte an den nächsten Gast richtet. Im letzten Podcast war ein Stürmervorgänger von dir zu Gast, absolute FC-Legende, der hat an jedem Titel seinen Beitrag geleistet, entweder als Spieler, als Manager. Und wir hören mal, was Karl-Heinz Thielen für dich zu sagen hat.
Lieber Davy Selke, hier ist Karl-Heinz Thielen. Ich habe auch mal die Position gespielt, die du gespielt hast und jetzt spielst. Ich hoffe, dass du weiter so machst, wie es dann glücklicherweise ging. Und gönne den Berlinern, dass sie sich schwarz ärgern, dass sie sich zum SNFC Köln haben wechseln lassen. Ich drücke dir die Daumen. Ich weiß, wie schwer es als Stürmer, als Mittelstürmer ist. Alles Gute und viel Erfolg.
Was würdest du sagen, ist das, wie er sagt, schwer, wenn man immer an der Torstatistik gemessen wird?
Erstmal vielen, vielen Dank, Herr Thielen, für die Message. Ich glaube, da hört man einfach raus, dass er ganz genau weiß, wovon er redet. Ja. Also ich glaube, dass Stürmer einfach immer an Toren gemessen werden. Das ist unser Job. Und es gibt mal Phasen, wo es läuft, wo man nicht weiß, warum. Da geht jeder Ball rein. Und es gibt Phasen, wo man sich da schwerer tut. Und da muss man trotzdem einen kühlen Kopf bewahren. Und, ja, ist eine Position auf jeden Fall mit Präsenz.
Wie kommst du damit klar, wenn du solche Phasen hast, wo es mal nicht so läuft? Ich meine, für dich kannst du oder auch vielleicht vorm Team kannst du immer wieder sagen, dafür mache ich super Bälle fest, dafür renne ich super an, ich mache andere Aufgaben, die enorm wichtig sind, aber am Wochenende bei Sky, bei der Zone und Co. steht dann 1000 Minuten ohne Tor. Mhm. Wie gehst du damit um?
Bei einem selber bleiben, das ist ganz wichtig. Dann nicht irgendwie versuchen, besondere Dinge zu machen oder auch alles dann so lesen, was dann irgendwann auch geschrieben wird, was auch dazugehört zu unserem Geschäft. Ich glaube, bei einem selber bleiben, weil irgendwann mal geht die Kugel wieder rein und immer wieder ins Spiel kommen durch die Arbeit für die Mannschaft, durch die Basics. Die Mannschaft sieht es ja dann auch oder kriegt das dann ja auch mit, wenn es mal so Phasen gibt. Und ich glaube, wenn du dann alles raushaust für die Jungs, dann erkennen sie das, erkennen das auch an und helfen dir auch dabei dann, dass das Ding wieder reingeht und das tut es meistens auch. Deswegen immer ist wichtig, immer Ruhe zu behalten.
Du bist auch sehr offenkundig gläubig. Ja. Du hast auch im Trainingslager gesagt, da war ich im Interview dabei mit Radio Köln, was machst du so in deiner Freizeit? Und da hast du geantwortet, die Bibel lesen. Mhm. Gebe ich ehrlich zu, ich war auch Messdiener, aber war erstmal überrascht, dass ich denke, ach, okay, in seiner Freizeit liest man die Bibel. Mhm. Ist das etwas, wofür du Mut brauchtest, das mitzuteilen? Oder ist das so sehr Teil deines Lebens, dass du sagst, ich bin gläubig und das ist normal?
Mittlerweile ist es ein so großer Teil in meinem Leben, dass es für mich normal ist. Also es gab auch Zeiten, wo es mir nicht so leicht fiel, darüber zu reden, aber ich ziehe wirklich meine ganze Kraft, die ich habe, ziehe ich aus Jesus. Und das bekenne ich auch offenkundig, da habe ich auch kein Problem mit, sondern ich sehe es als Aufgabe, das auch zu tun, das auch so zu bekennen, zu sagen. Und dementsprechend ist es halt das, was ich auch in der Freizeit mache. Ich gehe gerne in die Kirche, ich lese Bibel und versuche da im Glauben jeden Tag zu wachsen.
Und wenn du sagst, du findest, du ziehst da Kraft raus oder du findest dort zu dir, was bedeutet das konkret?
Ja, das bedeutet konkret, dass wenn du schwere Phasen hast, Phasen, die nicht gut sind, dass du da immer wieder Antworten findest, egal ob in der Bibel oder im Gebet oder du gehst in die Kirche und Leute kommen auf dich zu und haben vielleicht auch was auf dem Herzen für dich. Es sind verschiedene Wege, aber man kriegt immer eine Antwort. Und ja, ich habe schon extrem viel Erfahrung im Glauben machen dürfen, wo mir Leute geholfen haben, die vielleicht teilweise nicht mal von meinem Thema richtig wussten, aber es einfach auf dem Herzen hatten, mir zu helfen. Und ja, auch ganz oft dann in der Bibel gelesen und irgendwie Stellen in der Bibel gefunden, die dann mein Problem irgendwie beantworten konnten. Und so wächst du dann einfach immer weiter im Glauben.
Wenn du sagst, dass du betest, wie stelle ich mir das konkret vor? Ist das dann ein Vaterunser oder ein Psalm, den du betest? Oder ist das manchmal vielleicht auch einfach nur mit sich selber sprechen oder Dampf ablassen, einfach mal sagen, was einen beschäftigt? Was ist deine Form des Gebets?
Naja, es ist immer ein Gespräch mit Jesus, glaube ich. Nicht glaube ich, sondern ist so. Es ist immer ein Gespräch mit Jesus und es gibt da keine Regelmäßigkeit, dass ich sage irgendwie, ich bete jeden Tag um 16 Uhr, sondern wenn ich morgens ins Training fahre, nehme ich die Zeit, höre Worship und spreche da zum Herrn oder mach's abends. Es kommt immer drauf an, je nach Gemütslage, je nachdem, wie es einem auch geht. So fällt auch das Gespräch dann aus.
An deiner alten Wirkungsstätte im Olympiastadion gibt's unten eine Kapelle für euch, Spieler. Hast du dich da schon mal für eingesetzt, dass hier bei uns im Rhein-Energie-Stadion auch ein Gebetsraum eingerichtet wird?
Ich bin ja gar nicht so lange da. Da hatte ich noch keine Zeit für, mir darüber Gedanken zu machen. Aber es wäre ein guter Ansatz. Ich habe nur mitbekommen, dass Leute auch, also FC-Fans oder allgemein Leute im Dom dann, glaube ich, da war doch was. Dass Leute da im Dom vor dem ersten Spieltag gegangen sind und gebetet haben zusammen. Das fand ich cool, hab ich auch supportet und dann auch Aufsage gemacht für die Leute. Ich glaube, das ist war ein cooles Event.
Hast du richtig erkannt, vor jedem ersten Heimspiel gibt es eine FC-Messe, wo dann auch mit der Domorgel die Hymne gesungen wird. Super. Also ja. Cool. Ich glaube, das kollidiert zeitlich mit dir und deinem Ablauf am Spieltag, aber vielleicht schaffst du es ja mal in einem anderen Rahmen oder guckst es dir zumindest im Nachhinein bei uns.
Ja, würde ich sehr gerne.
FCTV an. Warst du schon mal im Dom?
Ja, tatsächlich einmal.
Besuchst du gerne auch Kirchen, wenn du sagst, du gehst in die Kirche oder ist das dann deine Stamm?
Also ich habe hier eine Kirche in Köln und ja, wenn ich Zeit habe, dann gehe ich dorthin, auf jeden Fall. Am Sonntag ist meistens immer ein bisschen problematisch wegen unserem Auslaufen, aber es gibt zwei Gottesdienste, einen früheren, einen bisschen späteren. Den späteren schaffe ich meistens noch. Und in der Woche manchmal, also ich glaube jeden zweiten Mittwoch ist auch ein Gottesdienst, den ich auch besuche. Also ich finde da schon die Zeit auch, die Kirche hier zu besuchen. Und das ist auch ein Ort einfach, wo man mit Leuten Zeit verbringen kann, die halt auch im Glauben sind und die auch immer gute Sachen mitgeben können. Also da kann man auch viel lernen.
Ist das für dich auch wichtig, dass du da nicht als Fußballer Davy Selke gesehen wirst?
Ganz wichtig eigentlich. Schon relativ wichtig, ja. Weil man geht ja dahin wegen Jesus und nicht wegen was anderem. Also ist egal, wer welchen Sport oder wer welchen Beruf ausübt. Dort sind wir alle gleich. Ist eigentlich eine wichtige Message.
Was würdest du sagen, rein vom Baulichen, was ist die schönste Kirche in Köln? Welche hat dir besonders zugesagt?
Der Dom war schon sehr schön, muss ich sagen. Also überraschend schön. Weil ich war zweimal nur vorm Dom, und der ist ja auch so schon sehr beeindruckend. Und dann bin ich letztes Mal drinnen gewesen. Das war schon sehr besonders. Hätte ich nicht gedacht.
Ist ja auch immerhin der Schrein der Heiligen Drei Könige drin. Mhm. Also das hat mich als Kind öfter mal geflasht, zu wissen, dass diese Heiligen Drei Könige, von denen alle sprechen, dass die einfach offensichtlich im Kölner Dom liegen. Ne? Das ist schon ein Fakt. Mhm. Wenn du mir jetzt so gegenüber sitzt, bist ein total ruhiger Kerl, auch als ich dich kennengelernt habe, sehr höflich, wirklich sehr, sehr nett. Auch da wieder die zwei Seiten des Davy Selke, der dann auf dem Platz vielleicht ein bisschen mehr Heißsporn ist, ein bisschen temperamentvoller. Glaubst du, dass du außen ein anderes Image hast, was die Leute, was vor allen Dingen Fußball-Deutschland von dir für ein Bild hat, was aber gar nicht stimmt?
Das ist wahrscheinlich die häufig gestellte Frage, die ich hier bekommen habe. Ich glaube, dass die Leute, die mich wirklich kennen, ein anderes Bild haben, als die Leute, die mich nicht kennen, um das abzukürzen. Mhm. Und solange das so ist und die Leute, die mich kennen, ein gutes Bild von mir haben, ist alles in Ordnung. Und was die Leute dann außerhalb denken oder meinen beurteilen zu können, weil sie Sachen auf dem Platz sehen, das ist mir echt egal. Also wirklich.
Was ich finde, was du gemeinsam hast, was beide Seiten gemeinsam haben, ist ein sehr selbstsicheres Auftreten. Du wirkst total selbstbewusst, ganz klar. Bist du auch wirklich selbstbewusst oder gibt es auch die Phasen, in denen du mal zusammenfällst und kritisch bist oder ja, an dir zweifelst?
Ich glaube immer an mich. Ich glaube, dass wenn du nicht selber an dich glaubst, egal in welchem Bereich, jetzt ob als Sportler oder als in einem anderen Beruf, wenn du nicht der Erste bist, der an dich glaubt, dann glaubt kein anderer an dich. Das denke ich. Und deswegen, das Motto nehme ich mit oder nach dem lebe ich. Und das hilft mir enorm auf meinem Weg.
Fällt dir nichts ein, wo du auch mal Unsicherheiten zeigst, wo du unsicher bist?
Unsicher. Im Sport nicht, muss ich sagen. Auch wenn es Phasen dann gab, wo ich, wahrscheinlich aus einem Meter den Ball nicht reingemacht habe. Ist immer eine Phase dann, wo man aufarbeiten muss, sondern ich beschäftige mich dann schon damit, aber nee, ich arbeite es auf, gewissenhaft, versuche es zu optimieren, schaue mir die Szene an, trainiere und hole mir eigentlich meine Sicherheit aus meinem Training, das ich extra mache. Egal, ob es hier außerhalb vom Platz ist oder privat, durch Training hole ich mir meine Sicherheit und versuche das dann wirklich auch auszustrahlen. Unsicherheit hatte ich, als ich das erste Mal meine Tochter auf dem Arm hatte. Da hatte ich Unsicherheit, dass ich sie bloß richtig halte. Da habe ich Unsicherheit. Aber ansonsten fällt mir ehrlich gesagt nichts ein.
Bist du denn jetzt ein selbstsicherer Papa oder merkst du da, das war nur eine von vielen Unsicherheiten, die noch kommen, dass du gar nicht weißt, wie mit so einem jungen Menschen umzugehen ist?
Ich glaube, in diese Rolle wächst jeder Mensch rein. Ich glaube, keiner ist von Anfang an der perfekte Papa, sondern man lernt und das ist jeden Tag wirklich ein Segen, wenn ich mit meiner Tochter verbringen darf und auch mit meiner Frau. Das ist wirklich das Schönste auf jeden Fall in meinem Leben.
Seid ihr gut in Köln angekommen? Fühlt ihr euch wohl hier?
Ja, wie schon gesagt, wir haben uns sehr wohl gefühlt in Berlin und ich glaube, nach Berlin hätte es uns deutlich schlimmer treffen können als hier in Köln. Also wir fühlen uns wirklich wohl und sind froh, dass wir hier sein dürfen.
Du hast eine Mutter, die aus Tschechien kommt und ja, einen Vater, der in Äthiopien geboren ist. Sind das zwei Pole, die du auch heute so in dir spürst, wenn man das so sagen kann?
Klar, es sind meine Wurzeln. Und ich bin auf beide Seiten sehr stolz. Ich war in der Tschechei war ich schon öfter sogar mit meinen Großeltern auch im Urlaub. In Äthiopien leider noch nicht, das muss ich noch tun. Aber bin auf beide Wurzeln sehr stolz.
Ich habe dir ganz am Anfang in der Startelf die Frage Tschechien oder Äthiopien erspart.
Das ja, die ist auch eklig.
Wird auch weiterhin so bleiben.
Die ist auch eklig, muss man sagen.
Was mich interessieren würde, gibt es vielleicht Gemeinsamkeiten zwischen diesen beiden, also dem tschechischen, der äthiopischen Seite, die du nie hast, und von La Kölsche Vita? Inwiefern passen diese drei Dinge zusammen oder wo unterscheiden die sich komplett?
Ich würde sagen, äthiopisch, das Herzliche hier in Köln. Die Leute hier sind sehr herzlich und auch offen in Köln, das würde ich sagen. In Stuttgart, in meiner Heimat, ist es immer ein bisschen zurückhaltender, würde ich sagen. In Berlin ist irgendwie so, jeder macht auch sein Ding und free, macht, was ihr wollt. So. Und in Köln ist eher so ist ein sehr herzliches Volk, trägt so das Herz auf der Zunge. So. Ich glaube, so im Äthiopischen, wenn ich jetzt daran denke, da gibt es schon Ähnlichkeiten. Die sind auch so. Auch sehr herzlich und körperlich, umarmen gleich. Und das Tschechische mit dem Kölsch, schwierig.
Ich habe auch nochmal ein Interview von dir gesehen, beziehungsweise eine Unternehmung mit dir und deinem Onkel David, der hier auch schon länger in Köln wohnt, Pastor ist. Und da hast du dich in Köln offensichtlich noch nicht so ganz so gut zurechtgefunden. Mhm. Wir hören da mal rein.
Tatsächlich habe ich mir was bestellt zum Essen und ich habe die ganze Zeit gehört von halber Hahn. Halber Hahn, so. Und ich dachte, es kommt ein halbes Hähnchen. Und dann kam Käsebrot.
Kennst du halber Hahn? Das peinlich ist, ich weiß nicht, was es ist.
ja, mega funny. Jeder kennt Lieferando. Und da war kein Bild dabei. Und halber Hahn, hab ich gedacht, ey, halbes Hähnchen, komm, passt. Habe ich gerade Bock drauf. Und dann kam halt wirklich einfach so eine ganz, ganz trostlose Box mit einem Brötchen und einer Scheibe Käse. Und dachte ich so, wow, was ist denn jetzt das? Ich dachte erstmal, die wollen mich verarschen, aber ne. Es war dann so. Ich habe dann gegoogelt und tatsächlich sieht so ein halber Hahn aus. Weiß ich mittlerweile auch. Und zu David, ist ja auch hier Pastor in der Church, wo ich auch hingehe. Der hat mir sehr geholfen. Der hat uns sehr geholfen, auch mit unserer Familie hier gut anzukommen. Ganz, ganz wichtiger Mensch in meinem Leben.
Also du kommst schon offensichtlich ein bisschen besser mit den kölschen Gepflogenheiten zurecht. Yeah. Bei dir hört man im Sprachgebrauch noch so ein bisschen dieses Schwäbische raus, finde ich. Mhm. Also du kannst es nicht ganz verstecken, woher du kommst. Hast du denn, seitdem du hier bist, auch schon ein bisschen was Kölsch lernen können, abgesehen vom halben Hahn?
Boah, schwierig. Das Schwäbische habe ich lang gebraucht, um dass ich das richtig rauskriege, aber ganz weg, hast du auch schon gesagt, geht's nicht. Erlebe lang, das kenne ich. Und wenn es Sinn muss, durch es für. Das kann ich auch noch.
Wenn du die beiden Sätze am Stammtisch bringst, dann bist du der Held einer
jeden Kneipe. Da ist man vorne mit dabei, ne?
Definitiv.
Mal mit Vorsicht sagen, ja.
Dann lass uns mal schauen, inwiefern du mir vielleicht in der folgenden Rubrik den sogenannten Arsch retten kannst.
Kölsch, Deutsch. Deutsch, Kölsch.
Davy, ich habe eine Rubrik, die langsam ein bisschen anfängt zu bröckeln. Denn bis jetzt konnte noch niemand ein Wort erraten.
Darf ich
nimm mal gerne, genau, aus dem Umschlag, den ich dir gegeben habe, den Zettel und lies mal das kölsche Wort vor. Mhm. Und im Idealfall erklärst du mir, was das ist.
Boah.
Lies einmal vor.
Der Memmesfresser.
Aussprache schon mal 1+.
Was ist ein Memmes? Der Memmesfresser. Komm, ich nicht drauf. Ich habe jetzt an Pommes gedacht, aber. Da lachst du, ne?
Was könnte ein Memmes sein?
Memmes. Komm ich nicht drauf.
Also deine Antwort wäre der Frittenesser.
Ja, auch ganz weit weg wahrscheinlich, ne?
Ist weit weg. Ich gebe zu, die Erklärung ist dann auch nicht ganz so leicht, aber ich schieb dir mal die Lösung vor. Das darfst du auch gerne einmal vorlesen.
Der Memmes heißt übersetzt Popel. Also handelt es sich hier eigentlich um einen Popelfresser. Gemeint ist im Kölschen aber ein Geizhals, jemand, der aus lauter Geiz sogar am Essen spart und deshalb quasi lieber die eigenen Popel futtert.
Wow.
Also wenn ich das erraten hätte, ne? Dass Memmes Popel heißt.
Ich nehme es dir nicht übel. Wie sieht's denn aus? Also die Schwaben haben ja auch so einen gewissen Ruf in Sachen
Igel.
Geld sparen mit dem Igel, ja, in der Tasche.
Der klassische Igel, ne?
Wie sieht's bei dir aus? Bist du auch manchmal ein bisschen Memmesfresserisch? Nee, oder?
Würde ich nicht sagen. Ich würde nicht sagen, dass ich ein Geizhals bin. Ne? Ich gönne gern, würde ich sagen.
Wofür gibst du denn besonders gerne Geld aus?
Klamotten, würde ich sagen. Urlaube. Also wenn es jetzt nach den Sachen ist, die man genießt. Und ansonsten schaue ich schon eher, das Geld gut anzulegen. Immobilien, Aktien, sichere Aktien, sowas in die Richtung.
Wir haben eben schon ein bisschen darüber gesprochen, dass ein Fußballer gezwungenermaßen häufig den Standort wechselt. Mhm. Ist das denn so ein bisschen auch eine Sehnsucht nach dir, irgendwann nach einer Heimat zu finden, gerade wenn die Karriere dann vielleicht zu Ende geht?
Ja, bestimmt. Also auf jeden Fall. Vor allem dann, wenn ich jetzt an meine Tochter denke, glaube ich schon wichtig, irgendwann mal eine Base zu haben. Und auch für einen selber. Ich glaube, ich weiß nicht, es gibt wahrscheinlich Menschen, die gerne oft umziehen, aber ich bin nicht so ein Typ, hatte ich ja vorher auch schon mal am Anfang gesagt, eher wirklich dann einmal sich dann eine Base wirklich aufbauen und dann da auch bleiben.
Ich bin sehr, sehr happy, dass du hier bist und ich hoffe, dass du auch noch eine Weile bleibst. Trotzdem gibt es noch eine weitere Frage aus der Rubrik Kinderfrage.
Okay. Die
Kinderfrage! Hallo, ich bin der Linas, bin 10 Jahre alt und komme aus Velbert. Und ich wollte dich fragen, bei welchem Verein du am liebsten spielen würdest.
Hallo Linas, vielen Dank für deine Frage. Also jetzt gerade, wie ich es gesagt habe, würde ich nirgendwo anders spielen wollen, außer beim FC. Deswegen habe ich auch frisch verlängert. Ich weiß aber, dass es schwer ist, auf lange Sicht da so ein Bekenntnis abzugeben. Das würde ich auch nie wieder tun. Das habe ich einmal getan, als ich ein bisschen jünger war. Das ist mir dann gleich um die Ohren geflogen. Deswegen spreche ich im Fußball immer vom Hier und Jetzt. Und ich könnte mir keinen besseren Ort gerade vorstellen, wo ich Fußball spielen darf.
Gibt es denn noch irgendeinen großen Traum? Manchester United, Real Madrid, diese Kategorie?
Ich bin ja realistisch. Und realistisch ist für mich, dass ich USA-Fan bin. Das wäre immer ein spannendes Ding für mich. MLS finde ich cool. Ich bin auch großer England-Fan, also Premier League wäre auch cool, aber wäre für mich jetzt auch nicht allzu dramatisch, wenn das nicht mehr kommt, da ich mich, wie gesagt, hier sehr wohl fühle. Aber einmal im Ausland würde ich schon gerne gespielt haben. So viel kann ich sagen.
Wir kommen langsam zum Ende unserer Aufnahme. Es gibt noch eine letzte Rubrik zum Abschluss.
90 plus 3. Die Nachspielzeit.
Es geht der imaginäre Blick zu Marius Laux, unserem Teammanager, der die rote 3 hochhält. Mhm. Beziehungsweise, nee, der ist ja eigentlich streng genommen für die Auswechslungen zuständig. Yeah. Das ist dann der vierte Offizielle, so yes. Muss ich sagen. Es gibt drei letzte Fragen für dich, die sich auch hier im Podcast immer wiederholen. Davon ist die erste, was machst du heute noch so?
Ich gehe jetzt gleich nach Hause und verbringe Zeit mit meiner Tochter und meiner Frau.
Das klingt nach einem schönen
Nachmittag. Das war's, ja. Absolut.
Was willst du in deinem Leben noch erreichen?
Das ist eine sehr gute Frage. Den maximalen Erfolg im Sport, so viel möglich ist. Ich bin da ein sehr ehrgeiziger Typ. Und ja, für mich privat will ich versuchen, ein guter Papa zu sein. Da habe ich einen hohen Anspruch an mich selber. Und ja, auch ein guter Ehemann und auch allgemein ein guter Mensch.
Abschluss, was ist für dich der erste FC Köln?
Momentan meine fußballerische Heimat, ein Verein, der mir eine riesen Chance gegeben hat im Winter und wo ich sehr, sehr dankbar für bin und mich hier absolut wohlfühle und deswegen auch ein besonderer Club.
Davy, vielen, vielen Dank, dass du bei uns im Podcast warst.
Sehr gerne.
Und ich freue mich auf die kommende Saison mit dir, wünsche dir alles Gute, bleib fit. Mach es jo, sehr mein Kerl.
Vielen, vielen Dank.
Erster FC Köln, der Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt. Mehr Infos auf fc.de.